Ihr hört Radio Lora auf 97,5 MHz mit der Sendung Leseuhr. Jeden vierten Freitag im Lora, 8 bis 9. Wir besprechen heute von der Elia Barcello, spanische Autorin, das Geheimnis des Goldschmieds.
Wir sind heute am vierten Freitag wieder hier im Studio, die Leseuhr, und ich werde in dieser Stunde das Buch besprechen. Mit von der Partie sind der Robert Czerny, Eva Schlesinger und der Alain Morin, Technik macht es möglich, ist per Telefon da zugeschaltet und ich bin Simon Fehlmann. Heute besprechen wir den Roman «Das Geheimnis des Goldschmieds» von der Elia Barcello. Das Buch ist vom Spanisch ins Deutsch übersetzt worden und ist im Piper Verlag herausgekommen. Auf dem Titelblatt ist ein körniges, blassfarbiges Bild von einem Frauenohrlättchen gesehen und das Bild von einer abgewandten jungen Frau mit Zöpfen und einem schönen, kräftigen Rücken. Auf der Rückseite ist das Buch lapidar mit den Worten beschrieben, eine unmögliche Liebe, zart und surreal. Ich gebe es zu. Das Bild und das Wort haben mich bezirzt, ich habe gar nicht anders können, als es zu kaufen und jetzt sitzen wir hier beieinander und, also gut dran, ist zugeschaltet und unser Gegenstand ist das Buch. Hat mein Buch richtig entschieden oder hat die Liebe auf meinen Kopf gelost? Das und mehr werden wir in dieser Stunde zu klären versuchen. Okay, wir machen gleich mal eine Befindlichkeitsrunde. Leute, wie ist es noch mit diesem kurzen, 93-seitigen Buch gegangen? Wir fangen gerade bei der Eva an.
Ja, ich habe grosse Freude gehabt, als ich gesehen habe, wie schön dass das Buch aussieht. Das Auge liest ja sowieso mit und es ist tatsächlich einer der schönsten Umschläge, die wir je hier in dieser Runde in der Hand gehabt haben. Schön ist auch Geschichte. Sie ist, wie du gesagt hast, kurz, also man liest sie. Man kann sie lesen, einmal Zürich St. Gallen, ohne Retour. Und ich denke, sie ist nicht wahnsinnig aufregend oder wahnsinnig überraschend oder wahnsinnig tief und vielseitig gestrickt. Aber ich würde sagen, die Grundaussage von dem doch eher kurzen Buch ist sehr schön.
Robert Udo.
Ja, das Buch ist wirklich sehr kurz. Es ist ungefähr um die 90 bis 100 Seiten stark. Man wünscht sich am Ende, dass es viel, viel dicker wäre, dass man noch viel weiter träumen könnte. Ist es nicht, wäre vielleicht auch schade. Ja, es ist ein schöner Traum für mich, das Buch.
Alain, was meinst du dazu? Die kritische Stimme?
Die kritische Stimme, ja. Ja, ich bin eigentlich eher froh gewesen, ist nicht mehr als 100 Seiten gewesen. Mir hat es eigentlich noch gepasst. Es ist zum Teil sehr romantische Passagen. Es ist aber eigentlich komplexer, als ich lange angenommen habe und wäre jetzt eigentlich auf eine sehr gute Zusammenfassung vorbereitet gewesen von dir, Simon. Dass ich sicher nichts verpasse von dieser ganzen Story. Ich finde es komplex, wie es auf verschiedenen Zeitebenen spielt und man weiß nicht immer, wo das man ist. Und das macht es wirklich zu einer Herausforderung.
Okay, du hast nach einer exakten Zusammenfassung gebrüllt, die kommt. Wir machen es folgendermaßen und zusammen gehen wir Stück für Stück in mich an. Ich möchte mal die drei Stelle zusammenfassen und einen Song einspielen und nachher steigen wir in den ersten Teil ein. Auf 93 Seiten, nicht 100, nicht 90, nein, auf 93, erzählt Elia Barcello das Geheimnis vom Buchhändler. Ich möchte gerade mal den Anfang vorlesen. 4 Uhr morgens, die letzten Dezembertage. Ich schreibe jetzt für mich, von Hand, in meiner kleinen Goldschmiedschrift, während vor dem Fenster dieser halbleeren, neu gemieteten Wohnung der Schnee sanft auf die Clinton Street fällt, wo die Musik, von der Cohen sprach, verstummt ist. Ich schreibe für mich. Sonst ist niemand da. Jetzt, da Celia weg ist, ist niemand da. Ich habe 3 Zigaretten geraucht und nach Worten gesucht, nach einem Ansatz, nach dem Anfang dieser Geschichte, die ich mir heute erzähle. Nur, wo soll ich ihn finden? Wie? Wie nur, wenn es keinen Anfang gibt? Und wenn das Ende, das vor so vielen Jahren mein Leben gezeichnet hat, von diesem New Yorker Morgen gerade 6 Tage entfernt liegt? Die Erinnerungen stürmen auf mich ein, ringen darum, die Unordnung in meinem Kopf zu bezwingen und verschmelzen zu einem Magma, das einmal erstarrt, nur noch schemenhaft das Geschehene erkennen lässt. So fängt das Buch an und der Goldschmidt findet nachher den Anfang von der Geschichte, und zwar geht er ein paar Monate zurück, in September 1999, und zwar begibt sich dort der Goldschmidt auf eine Reise in sein Heimatland Spanien. Er ist seit seiner überstürzten Ausreise von 25 Jahren nie mehr dort gewesen, und er will dort den letzten Verwandten, den Onkel Eloy, in Oneira besuchen. Im Zug dorthin nickt der Reisende ein und im Halbschlaf überwältigen ihn plötzlich Bilder aus seinen Jugendjahren. Er wird erfasst von einer Flut, von Erinnerungen. Plötzlich wird der Reisend aus dem Schlaf gerissen und er realisiert, dass der nächste Halt Villa Santa ist. In Villa Santa ist der Goldschmied aufgewachsen. Ihm wird augenblicklich klar, dass er hier raus muss, um sich seiner Vergangenheit zu stellen. Er steigt aus. Nach so manchem Jahr ist er wieder hier, am Ort von seiner Kindheit und Adoleszenz. Das ist der Anfang vom Buch. Das Buch ist dann, spielt sich auf drei Zeitebenen ab, oder präzis sogar auf vier, oder? Es ist die erste, wo ganz am Anfang kommt, wo er schreibt, oder? An den Vortag vom neuen Jahrtausendsbeginn. Die Zeitebene, die wir jetzt gerade angeschnitten haben, ist dort, wo er die Reise macht. Die dritte Zeitebene ist das Jahr 1972. Und wo der Goldschmied 19-jährig war und in dem Villa Santa gelebt hat und die Frau von seinem Leben hat lernen können und mit der ein paar Wochen eine wilde Affäre hatte. Und noch eine vierte Zeit, eben im Jahr 1952, wo der Goldschmied noch nicht gelebt hat und die Celia, wo er über alles liebt, eine junge, ebenfalls 19-jährige Frau war. Jetzt aber ein Song, ein melancholischer Song, denn das ganze Buch ist sehr melancholisch. Sendung, die Leseohren, zurück auf Sendung, die Leseohren, Leute, heute wird's melancholisch. Wir besprechen das Buch Das Geheimnis des Goldschmieds von der Elia Barcello. Und auf der Rückseite heisst es schön, ich will es nochmal zitieren. Und zwar heisst dort, jetzt müsste ich es noch finden. Genau hier. Eine unmögliche Liebe, zart und surreal. Gut, der Goldschmied ist also zurück in seine Heimatstadt gekommen und ich möchte jetzt kurz das noch weiter zusammenfassen, wie das weiter ist gegangen. Es ist das Jahr 1999. Er spaziert dort durch die Strassen von Villa Santa und in seinen Erinnerungen geht er nachher ins Jahr 1974 zurück, wo er 19 war und Frau von seinem Leben getroffen hat. Und weil es so schön ist, möchte ich das kurz vorlesen. Und zwar ist es ein Kino, ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor wie im Cinema Paradiso, so von der Stimmung her und von der Farbe her. Und dort im Vorraum zu dem Kino trifft er die Celia, damals 41. Es war, als wüsste mein Herz sich nicht zu entscheiden, ob es aufhören zu schlagen oder losrasen sollte, hin zu dieser Frau mit den ebenso zerbrechlichen wie harten Zügen, die mit ihrem Maßkostüm und der Perlenkette wie eine Schauspielerin des Ciné Noir aussah. Wie ein gesunkener Stern in einem armseligen Dorfkino, dessen Boden mit den Schalen von Sonnenblumenkernen und fettigen Papieren der Thunfischteigtaschen übersät war. Wie in Trance verließ ich das Kino. Ich hätte alles getan, um sie wiederzusehen, einen Blick von ihr aufzufangen, ihre Stimme zu hören. Der Protagonist erfährt nachher von seiner Mutter die traurige Geschichte von der Celia. Sie ist in Villa Santa, eine zeichnete Frau und wird hinter vorgehaltener Hand die schwarze Witwe genannt. Der Name geht zurück auf eine tragische Geschichte, die vor 22 Jahren passiert ist. Im Jahr 1952 ist in Villa Santa ein älterer, gut gekleideter Herr auftaucht. Celia hat sich in den verliebt und hat ihre Verlobte deswegen verlassen. Der vornehme, geheimnisvolle Herr und die junge Celia sind zusammengekommen und haben ihre Vermählung überstürzt geplant. Am Tag von der Hochzeit ist der geheimnisvolle Mann spurlos verschwunden und Celia ist in Schande zurückgelassen worden. Ja, wir haben zwei Figuren erkennen. Die Celia und der Goldschmied, der seine Geschichte erzählt, die ihn prägt hat. Tun wir es doch schnell mal diesen beiden Personen widmen. Eva. Celia.
Celia. Ja, ich denke, es ist so ein Modell Frau, wo es eigentlich in so einem kleinen spanischen Dörfli 1972 nicht hat dürfen gehen. Also, sie hat das Leben geführt, das nur möglich war, weil man einfach, wenn man einmal den Mann von seinem Leben trifft und der dann nicht heiratet, und alle kommen das mit über, dann ist man eine zeichnete Frau, so hast du schön gesagt, die schwarze Witwe. Ich denke, die Frau, die ist wirklich, die hat nur noch ausgeharrt. Die hat mit 19 das Glück von ihrem Leben erlebt. Und für sie ist, glaube ich, der ganze Rest von ihrem Leben so ein bisschen ein Warten gewesen, bis es vorbei ist. Tragischerweise. Also, muss man sagen, dass es da nicht die Möglichkeit gibt, das Leben anders weiterzuleben.
Robert, wie stellst du die Frau vor? Ist das eine schöne Frau gewesen? Ist es eine anziehende Frau?
Also die Schriftstellerin hält sich ein bisschen zurück mit dem Zeichnen von der Figur. Sie werden nicht wahnsinnig ausgeschmückt. Aber ich glaube, es ist sicher eine attraktive Frau. Ich denke, es ist so ein bisschen... ich stelle mir auch so ein bisschen stolze Frau vor. Also ich weiß nicht, mit 17, aber so später, es gibt ja verschiedene Begegnungen mit der Celia, stelle mir sie auch als eine sehr stolze Frau vor. Also so eine Frau, wo viel Sachen hat durchleiden oder halt so gezeichnet ist durch die ganze Geschichte. Und das irgendwie hat es noch ein bisschen gedreht, so in die Fassung, so ein bisschen hart auch.
Und sie wird dann im Buch noch schön beschrieben, he? Also das Verletzliche und gleichzeitig das Härte Stolzen, oder?
Mhm.
Das Zusammengehen. Anne, was tut dir unser Protagonist, der 19-jährige Jüngling?
Der Mister sowieso, wo wir den Namen nicht kennen.
Ja, genau.
Ja, ist eigentlich ein armer Sieg, oder? Also erstens ist er so ein bisschen anonym, oder? Wieso das gerade so gewählt worden ist im Buch, weiss ich jetzt auch nicht, aber vielleicht kommen wir noch drauf. Ja, es ist der sich als Bursch mit 19 in eine ältere Frau verliebt hat. Wäre sicher eine schöne Geschichte, wenn es Happy End würde geben. Das hat es aber nicht gegeben.
Aber warum verliebt er sich diese Frau? Spielt die Frage gar keine Rolle?
Also er tut ja dann mal in einer Passage so die Vorzüge von einer älteren erfahren, also so alt wird es ja nicht sein, aber gleich so die ältere erfahrene Frau, die interessant ist, wo spannend ist, eine Herausforderung für ihn auch, leider wird er dann zurückgewiesen und er leidet, glaubt, das Leben lang unter dieser Zurückweisung, wird dann Goldschmied, anscheinend sehr begabter und talentierter Goldschmied. Und mich dünkt, er ist ein bisschen ein feiner, kultivierter, reflektierter Typ, der aber vielleicht ein bisschen fast zwanghaft unter dieser ganzen Geschichte leidet und nicht drüber hinwegkommt und jetzt auch, das ist ja dann auch der Grund, wieso dass er dann zurückkehrt und die Geschichte nochmal ins Rollen bringt.
Genau, also gehen wir nochmal zurück zu dieser Geschichte, oder? Eva, wie kommen die nachher zusammen, oder?
Also welche Geschichte meinst du jetzt, in welcher Zeit?
Jetzt im 72, wie, das ist ja die Geschichte nachher mit dem Zettel, was sie da verweist und in Aschenbecher rein tut.
Ja, ich denke, die beiden sind wie füreinander bestimmt. Also da ist ja so eine wahnsinnige Anziehung von beiden Seiten. Also sie sagt ihm ja sogar mal, du bist zurückgekommen und für ihn ist es klar. Also du hast die Passage wunderschön vorgelesen. Er sieht sie und weiss, das ist die Frau. Ich glaube, da spielt jetzt die Attraktivität und so weiter gar nicht so eine grosse Rolle. Das ist einfach so eine galaktische Anziehung, wo einem sicher einmal im Leben passiert. Also ich denke, auch das Alter spielt in dem Fall keine Rolle. Ich denke, sie verstehen sich auf einer ganz anderen Ebene, als jetzt irgendwie, dass der 20-jährige Altersunterschied wirklich keine Rolle spielt.
Aber er ist einfach knallfall verliebt. Und das ist dann nicht ihre, das ist nur ihre Motiv, sie reagiert ja auf ihn, oder? Und sie tut ihn auch verführen nachher. Tut ihm also ein Zettel schreiben, wo sie sagt, er soll am Abend soll zu ihr kommen, verstecken und das Zettel dann ganz klein verreissen und jaschen besser. Und er nimmt das Zettel und setzt es nachher irgendwie daheim mit nass geschwitzten Fingern wieder zusammen. Aber wieso reagiert der Zettel auf den 19-Jährigen? Robert?
Ich weiss nicht. Das wird eigentlich im Buch nicht unbedingt so klar, wieso sie jetzt auf den aufmerksam wird, oder was das Ganze soll. Eben, Die Erklärung ist, wie Eva gesagt hat, da gibt es einfach eine Anziehung, oder? Die grosse Liebe. Das Ganze ist ja an für sich ein Traum. Also ein Traum von der grossen Liebe. Die grosse Liebe ist ja nur so gross, wie sie ja so irgendwie nicht erreichbar ist, oder nicht? Also mal angenommen, gut, das ist ein anderes Thema, das ist vielleicht auch eine andere Frage, aber eben, die Anziehung wird sicher rum sein. Über Altersgrenzen hinweg.
Aber ihre Motive, also es ist ja versteckter, also man hat das Gefühl, sie tun nachher dort ihre Geschichte, die sie vorher erlebt hat, in der 50-jährigen geheimnisvoll her, der da im Anzug und mit viel Dollar in der Tasche in das Dorf hineinkommt, das spielt der Funke ihr irgendwie rein, oder es kommt wie zu einer Verwechslung, oder wie irgendwie, das hat irgendwie, es gab eine Verbindung zu dieser Geschichte. Ist das nicht auch so gegangen?
Also ich muss Robert unterstützen. Ich sehe nicht gross ein Motiv auf beiden Seiten, oder es wird nicht formuliert im Buch. So, und das geht vielleicht ins Gleiche rein, wie auch da die Protagonisten. Man weiss eigentlich nie, wieso das etwas machen. Das ist durchaus auch, hat das irgendwie im Buch eine gewisse Attraktivität, aber es lässt einem so ein bisschen im Ungewissen.
Aber ist der Liebe nicht ein genug starkes Motiv?
Ja, selbstverständlich. Ja, ist klar, ja. Aber es gibt, ich glaube, mit dem Lesen nicht sehr viel her. Also Liebe, sind ja schon viele Bücher über Liebe geschrieben worden und Liebe hat eine Anziehung etc. Aber es ist ja interessant, wenn es ein bisschen ausdifferenziert wird.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, das Buch jetzt nicht verdient, wenn man das analytisch angegangen wird. Gut, einerseits gar nicht, es ist ein surreales Buch, wo über Zeiten hinweg kumpen, Personen um 50 Jahre hin und her kumpen. Das geht schon mal gar nicht. Ich glaube, das hat sie aber auch gar nicht wollen. Also sie hat nicht wollen, jetzt da analytisch, wieso hat das nicht funktioniert oder wieso es funktioniert. Sondern es geht rein um, es gibt da eine Anziehung und die funktioniert über Generationen hinweg und irgendwie.
Und die entscheidende Frage, Robert, ist ja wirklich die Geschichte. Also zieht denn die rein? Eva, wie ist es dir gegangen? Funktioniert die Geschichte? Ist es irgendwie, werden da Gefühle wach? Oder das ist doch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, sie bringt ja so eine Seite im Klingen, die wahrscheinlich jeder von uns hat, außer der Versuch, krampfhaft unromantisch zu sein, dass es die Liebe gibt, oder? Dass es die überwältigenden Gefühle gibt, wo Träume wahr werden lassen, wo Altersbarrieren durchbrechen, wo durch Zeit wandern, wo einfach stärker und grösser sind als alles andere und wo eben wirklich gar nichts mit dem Verstand zu tun haben. Also ich denke, Leidenschaft, Anziehung, sich nicht können erklären, was wie wo läuft, das sind überwältigende Gefühle und jedes Mal, wenn es um solche grosse Emotionen geht, dann ist der Leser natürlich schnell gefangen, oder? Also vor allem, wenn sie so gut daherkommen, gut geschrieben sind in dieser Geschichte.
Und je nachdem kann man bei ihnen nachher anknüpfen, oder? Und ich brauche gar nicht viel Wort, um dass das klar ist, dass es gemeint ist, oder dass man da einfach reingezogen wird ins Buch. Also, das ist dort anscheinend anders gegangen, oder?
Ja, mich hat es jetzt nicht so reingezogen. Gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu ungeduldig gewesen. Ich habe mir auch zu wenig Zeit genommen, also ein bisschen unterschätzt. Wie es so dünn ist, oder? Und einfach in der kürzesten Zeit lesbar ist, haben wir irgendwie alles immer so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank in den Händen gehabt. Und ich glaube, das kann man nicht. Also muss sich so ein bisschen auf etwas einlassen, muss sich auch Zeit nehmen, muss sich zuerst ein bisschen langsamer lesen, sollte es nicht überhaspeln und so. Von dem her bin ich vielleicht im Moment auch so ein bisschen in der falschen Situation, oder? Zum das lesen. Würde aber gerne mal ein zweites Mal lesen. Also, es ist ein von diesen Bücher, die ich sicher mal noch wird führen nehmen, also vielleicht, wenn ich Ferien habe und dann ein bisschen mehr Zeit habe.
Ist das ein gutes Zeichen? Ich habe von eingangs erwähnt, oder es wird von einer unmöglichen, auf der Rückseite von einer unmöglichen Liebe geredet. Und das, die geht ja nachher nach mehreren, ein paar Wochen Leidenschaft zerbricht dann nachher die. Ist die Liebe unmöglich und wenn ja, warum?
Ich denke, es ist insofern unmöglich, als dass der 19-jährige Ich-Erzähler in dem Jahr 1972 nicht kann den Platz einnehmen oder die Lücke füllen, wo 20 Jahre vorher einen anderen Mann hinterlassen hat bei der Celia. Hanketum, also darum geht es für sie nicht, denke ich, wie sie das realisiert, dass das eben nicht geht. Hanketum, denke ich, ist ja die grosse Liebe von ihm nur möglich, weil sie ihn verlässt, also weil sie ihn wegschickt. Also ich denke, weil eine Liebe sich nicht hat können zu Tod leben, bleibt in der Erinnerung so gross und stark. Ich denke, da ist auch ein gewisser Teil von der Richtigkeit im Status dem raus.
Also, wenn wir ehrlich sind, das Buch wäre ja langweilig, wenn die Liebe funktioniert hat. Also, das Buch wäre ja
von der Sehnsucht. Aber die meisten Lieben wären doch langweilig, wenn sie funktionieren.
Ja, also,
literarisch,
ich meine, ist das Buch wertvoll, weil Sehnsucht ist so wie ein roter Faden, der von A bis Z das Buch durchgeht, und das macht es ja spannend. Und die Liebe könnte, so wie ich es gelesen habe, sie könnte funktionieren, sie könnte aber auch nicht funktionieren. Also ich habe jetzt keinen extrem hinderlichen Grund gesehen. Also mein, klar hat sie die Geschichte aus den 50er Jahren, die sie nicht verdaut hat, aber das heisst ja nicht, dass man sich kann das zweite Mal verlieben. Also es ist ja nicht verboten, sich das zweite Mal verlieben, sonst wäre ja möglich. Von dem her ist das für mich nicht so ein triftender Grund gewesen und ganz logisch, wieso das jetzt die Liebe nicht können stattfinden.
Und natürlich, der oberflächlich, aber vielleicht nicht sogar der wichtigste, ist der Sozial natürlich. In diesem Dorf, in den 70er Jahren, in einem sehr katholischen Spanien noch, in der Provinz, wo einfach alle ihren festen Platz hatten und die Celia, die ist ja befreundet mit der Mutter vom Protagonist. Und
sie ist einfach schon verlobt gsi zu dieser Zeit.
Ja, und hat jetzt irgendeine gewisse Sonderstellung in diesem Städtli innen, und die würde sie fast noch aufs Spiel setzen, oder? Also wenn sie sich mit einer 19-Jährigen einlassen. Mhm.
Ja, ich glaube, das wäre auch noch heute, im Jahr 2007, wäre es ein Problem in einem Dorf, wenn plötzlich ein 19-Jähriger sich in die Freundin von der Mutter verliebt. Also, jetzt ganz ehrlich.
Ja, also...
Okay, und nachher, sie sagt ihm ja nachher, sie will ihn nie wieder sehen, und auf das aber packt er den Koffer und sie denkt, überstürzt, geht aus dem Villa Santa raus. Wieso macht er das? Ist das einfach, ja, Robert?
Ja, wieso macht er das? Er ist so tiefst enttäuscht von seine erste sexuelle Erfahrung, seine erste Liebe, er weiss nicht innen noch raus, er weiss nicht wohin mit dem Schmerz flüchten, ist sie wahrscheinlich die einfachste Lösung gerade im Moment. Anstatt sich, ich sage mal, wenn er 10 Jahre älter gewesen wäre, hätte er sich dieser Sache mehr gestellt oder hätte sich damit auseinandergesetzt und hätte gefunden, ja nein, aber wieso, und hätte es wirklich genauer wollen wissen, und bei dem 19 hat er noch keinen anderen Ausweg gesehen.
Also ich finde, vielleicht ist das ein bisschen absurd und geht so ein bisschen masochistisch, aber ich habe das Gefühl, die beiden, Celia und der Ich-Erzähler, die haben beide eine Erfahrung gemacht, wo so in dieser Heftigkeit doch die wenigsten von uns kennen. Also dass man sich einmal verliebt und nachher den Rest vom Leben daran zehrt, davon zehrt. Also ich weiß nicht, ob er das instinktiv gewusst hat, dass er so ihr nochmal einen Schritt näher kommt, dass er eigentlich das Gleiche erlebt, wie sie schon mal erlebt hat. Aber ich denke, also ähnlicher könnte man sich ja nicht mehr sein, oder? Das ist ja so eine ähnliche Situation.
Die Geschichte ist natürlich auch sehr konstruiert. Sie schafft genauso mit diesen Spiegelbildern. Also sie sind beide quasi in der gleichen Situation. Einmal ist sie ja jung und er ist alt und sie wird verlassen. Und dann dreht sie um, ist er jung und sie ist alt. Und das ist so ein Spiel, also ist so ein Spiel, ist so ein bisschen konstruiert, aber eigentlich noch schön.
Ja, genau, das hat mich auch gedacht. Und es hat auch noch etwas, was man auch erfahrt von ihm, dass er sich in dem Villa Santa immer irgendwie fremd gefühlt hat. Sein Traum war als kleines Kind gewesen, von dort vorzukommen, oder möglichst weit weg, Madrid oder Paris. Oder wie London oder sogar New York. Also ist irgendwie immer ist er so gegen aussen orientiert gewesen, und die Celia ist eigentlich auch so etwas, was fast ein bisschen ausserhalb von dem Dorf gestanden ist. Ich möchte als Abschluss von diesem Block und wir kommen nach dem zweiten Block, und dort ist der ein bisschen komplexer, auch ein bisschen der Surreale da drin, bis jetzt ist es noch nicht surreal gewesen, oder? Ich möchte es noch kurz vorlesen, und zwar was er nachher darüber sagt, was dort passiert ist mit ihm. Und zwar heisst da, ich war wie ein Kriegsversehrter, wie ein Junge, der sich mit 20 Jahren damit abfinden muss, dass ihm ein Bein fehlt oder dass er für immer blind sein wird. Celia hatte mir etwas ausgerissen, das ich nie benennen konnte. Ich weiß aber, dass es ein lebenswichtiger Bestandteil von mir war. Wir hören ein Stück Musik an und nachher sind wir wieder zurück. Wir sind zurück auf 97,5. Wir, das sind die Lesioren, der Robert, der Eva, der Alain, über den Nathel und ich, der Simon. Schmacht und Cohn haben wir da gehört. Das Buch, das wir lesen, ist sehr melancholisch. Eigentlich fast ein bisschen schmachtend. Und wir haben jetzt über den ersten Teil geredet. Über das Buch ist Das Geheimnis des Goldschmieds oder Elia Barcello. Und das Geheimnis vom Goldschmied ist eine Liebe, die er erlebt hat im 1972. Und die Liebe kommt ihm wieder in den Sinn, als er zurückreist in seine Heimatstadt auf Spanien, auf Villa Santa. Und währenddem, dass er durch die Straße flaniert, kommen die Bilder ihm innen wieder rauf, wo er sich als 19-Jähriger in die 41-jährige Celia unsterblich verliebt hat und nach ein paar wilden Wochen den Schuh hat bekommen und Hals über Kopf auf New York geflüchtet ist. Währenddem er in dieser Geschichte innen schwelgt und durch das Villa Santa geht, von 1999 fallen ihm plötzlich merkwürdige Sachen auf, und zwar hat es kein Auto, die Leute sind so alt, mödelig angelegt, er schaut ins Gästebuch von diesem Hotel und sieht, dass die Leute Jahrgänge von 1912, 1910, und plötzlich merkt er, dass er im Jahr 1952 ist, und er klopft ihm natürlich, weil das ist ein Jahr, wo er noch gar nicht auf der Welt war. Es ist ein Jahr, wo seine Eltern sich haben verliebt. Es ist ein Jahr, wo Celia noch eine junge, 19-jährige Frau war. Und er ist zuerst total irritiert und probiert dann irgendwie zu machen, dass er nicht auffällt. Er hat zum Glück mal ein paar Dollar in der Tasche, und, also ein paar hundert Dollar, und kann die nachher wechseln. Und Eva, was passiert nachher?
Also so unbekannt ist ihm die Welt ja nicht. Also er hat ja Eltern, die genau in dieser Zeit in diesem Dorf gelebt haben, und hat ja auch, also es gibt Leute, die sind, haben dann schon gelebt, er einfach nicht, aber wenn man immer im gleichen Dorf lebt, dann kennt man ja die Leute und kann sich dann auch vorstellen, dass die auch schon da sind, wo sie jung sind. Also insofern weiss er ja auch, wo das Haus steht, wo er selber drin aufgewachsen ist, und geht ihm dorthin und sieht dann seine Mutter als junge Frau und muss dann sich dann mit der Situation zuerst mal anfreunden. Und er kommt dann relativ schnell drauf, ja, wenn alle da so jung sind und seine Mutter dann noch nicht verheiratet ist und ganz junge Frau, dann muss ja auch die Celia da irgendwo in dem Dorf rum sein. Ich finde, er orientiert sich eigentlich sehr gut für das, dass es 20 Jahre vor seiner Zeit.
Also vor seiner Geburt, oder? Er rutscht nachher plötzlich in die Rolle rein von diesem 50-jährigen Fremden, der in das Dorf hineinkommt und viel Geld hat und einen Anzug hat mit einem Schnitt, den man dort nicht kennt. Und er rutscht dort so, ohne dass er es eigentlich richtig will, in die Rolle eben rein von dem Liebhaber, wo sich Celia, oder von dem Mann, der sich Celia verliebt und wo sie nachher auch ihren Verlobten deswegen verlässt. Ja.
Ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich habe zwei Gedanken gleichzeitig verloren, um zu
studieren. Gut, dann bring doch mal den einzigen Gedanken ins Spiel.
Nein, der eine, also, mir ist es relativ schnell klar gewesen, also, sind mir so zwei Sachen. Das eine ist, mir ist es relativ schnell klar gewesen, dass er der Mann ist. Der, wo Celia das Herz gebrochen hat. Also, irgendwann ist es relativ schnell klar, das ist jetzt die Konstruktion. Man weiss ziemlich schnell mal, so funktioniert die Geschichte. Sie wird deswegen nicht unbedingt langweilig oder so, aber man weiss ziemlich schnell mal, was der Plot wird sein.
Genau, und das ist die Wiederholung, die man eigentlich schon vorher kennt, oder? Genau. Dass sie sich die Hochzeit planen und dass er auf dem Weg nachher zu dem Treffen in das Café, und nachher sollte gerade die Hochzeit stattfinden, dass er nachher wieder zurückgerissen wird in 1999.
Ja. Genau. Und das andere, wo ich der Autorin sehr dankbar bin, dass sie, das ist an sich, man könnte es auch ein Science-Fiction-Roman nennen. dass sie nicht zu fest auf diesen Zeitsprüngen umreiten. Sie hat ja noch geschrieben, wie alles anders ist und dass sie noch die Mutter kennengelernt hat und mit ihr geredet hat. Und also noch viel, also das noch viel mehr ausschmücken und so die Faszination von Zeitsprüngen. Und sie hat noch viel mehr ein Zurück in die Zukunft Buch geschrieben. Hat sie nicht gemacht, bin ich ihr recht dankbar dafür.
Gut, an mir ist es ähnlich gegangen wie dir, Robert, dass man gerade zuerst einen Schreck hat, oder, wenn man irgendwie aus dieser schönen Geschichte rausgerissen wird und es wird jetzt plötzlich nicht mehr real, oder, dass die Geschichte wird plötzlich so nicht mehr ganz fassbar, oder? Alain, wie hast du das erlebt?
Ja, ich muss ehrlich sagen, fast ein bisschen als störend empfunden. So, es wird ungemütlich, du musst anfangen hirnen, wo du stehst und was läuft und wer wen ist und so. Man muss sich dann auf das Spiel fast ein bisschen einlassen. Man denkt sich natürlich, das ist gar nicht möglich, oder? Das wäre ja eine Zeitmaschine, müsste ja eine Zeitmaschine gestiegen sein. Aber hat auch seinen Reiz entfaltet, aber ich muss jetzt fast sagen, ohne die Back to the Future wäre es fast ein bisschen schöner gewesen.
Aber was hätte das für eine Funktion? Also er kommt dann nachher zurück in das 1999 und der ist das ganze, die Villa Santa, ganze banale, kleine, moderne, recht hässliche Stadt und er ist wieder der Goldschmied, der auf dem Weg ist zu seinem Onkel. Was hätte das für eine Funktion oder was soll das Ganze?
Ich denke, das ist wie nochmal der Gipfel von dieser Leidenschaft. Ich glaube, das braucht es, um für ihn selber 30 Jahre danach verstehen, was mit ihm passiert ist, was mit ihr da passiert ist, sich nochmal in die Geschichte hineingeben, wo er so lange einfach verdrängt hat und abgeklemmt hat, abgewürgt hat, weil es ihm so das Herz gebrochen hat. Ich denke, das ist so eine natürliche Verarbeitung, dass das muss passieren.
Ja, und ich glaube, es ist auch, die Autorin hat es gemacht, um ein bisschen Zeitdimension in die Länge zu ziehen. Also, dass man eben auch sieht, auch plastisch sieht, was dann abgegangen ist und auch so ein bisschen das Gefühl hat für die ganze Dimension von dieser Zeit. Also, er leidet ja, oder beide leiden ja eigentlich ein Leben lang an dieser Geschichte. Und durch das, dass man von den 50er Jahren bis in die 90er Jahre halt eine grosse Zeitspanne abgedeckt wird. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso der Zeitsprung vorkommt.
Mhm. Gibt es noch einen anderen Grund, wieso Sie jetzt da einen Zeitsprung reinkonstruiert? Also
ich habe so wie die Eva gelesen, oder? Das ist eine psychologische Verarbeitung. Es ist irgendwie, es ist etwas, was man schwer in Worte fasst, aber wie die Abrundung von dieser ganzen Geschichte, in dem, dass wir wieder den Bogen noch zu Ende machen, oder? Von dieser Geschichte. Da ist der Bogen geschlossen, oder? Irgendwie, und da ist auch die ganze Liebesgeschichte ist irgendwie in sich innen geschlossen, oder? Also jeder hat beide einander das Herz gebrochen. Beide haben sie mal in der Rolle von der Jungen und vom Alten gesehen. Und das hat mich noch fasziniert, die Ebene. Also irgendwie etwas so, es ist etwas, wo irrational, so schwer zu erklären ist, aber irgendwie gefühlsmässig habe ich so ein bisschen gespürt, das hat etwas und es hat seine Richtigkeit, oder? Aber ich habe die genauen Worte nicht gefunden, oder? Dazu. Mhm.
Das stimmt, es ist lustig, wie man es spürt, dass es verhebt so. Also jetzt, wo du so sagst, denke ich, genau so ist es mir gegangen. Wenn ich nachher nochmal überlege, ja, was ist ja wirklich unmöglich und überhaupt. Es stimmt, also ich denke, das ist wirklich der Clou an diesem Buch. Dass die Schriftstellerin schafft, so etwas wirklich klar, surreales, so zu schreiben, dass man während dem Lesen findet, das muss so sein. Das muss genau so sein und es ist absehbar, wie es wird sein. Es muss wirklich passieren, die müssen das nochmal durchleiden, das muss nochmal passieren. Ich denke, das ist wirklich das Kunstwerk, das ist die Meisterleistung von der Elia Barceló, die das geschafft hat.
Und dann ist das Buch noch nicht fertig. Oder? Und über den letzten Teil möchte ich mich noch mit euch unterhalten, sondern da wird nachher noch, das Ende ist nachher relativ offen, so wie ich das gelesen habe. Aber über das müssen wir es austauschen und wir hören uns jetzt noch ein Stück an, dann sind wir zurück. Zurück auf Mäter, die Lesioren. Wir haben gelesen von der Elia Barceló, das Geheimnis des Goldschmieds, und haben die ersten beiden Teile jetzt besprochen. Und zwar, die Geschichte geht eben um das Geheimnis von dem Goldschmied Und es ist ein trauriges Geheimnis, es ist eine Liebesgeschichte, die er 25 Jahre früher erlebt hat, in seinem Heimatdorf in Spanien, und sich dort unsterblich in eine 41-Jährige verliebt hat, eine wilde Affäre hatte und er ist weggeschickt worden. Er ist über England auf New York gegangen und hat dort ein Leben in Arbeit und in Einsamkeit verbracht. Und dass die Geschichte, die er mit 19 erlebt hat, ihn irgendwie prägt. Und er geht nachher auch wo er etwa 50 ist, geht zurück in die Heimatstadt. Und die ganze Geschichte kommt nachher wieder auf ihn und erinnert sich daran. Und vorher haben wir über den Teil geredet, wo er nachher plötzlich im Jahr 1952 befindet und in die Rolle hineinrutscht, von einem 50-jährigen Mann, wo Celia eben im Jahr 1952 sich verliebt hat und wo sie gerade am Hochzeittag von ihm ist verlassen worden und durch das musste Schande leben. Und er taucht nachher wieder auf aus dem Traum, aus dieser Vision raus und ist befindet sich nachher wieder im Jahr 1999, im September. Aber das Buch ist noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Und zwar auf der Rückfahrt kommt ihm ein Buch in die Hand, und zwar so 100 Jahre Villa Santa. Und dort blättert er drinnen und plötzlich sieht er ein Foto. Und auf dem Foto, das ist von 1952, sieht er die Celia, 19-jährig, mit einem Herr in einem schönen Anzug innen, wo er träumt hat, das sei er, aber es ist natürlich eine andere Person gewesen. Er geht nachher zurück in das New York und es endet nachher also sehr melancholisch in dem, dass er sagt, ja, also jetzt im Silvester, wenn das neue Jahrtausend gefeiert werden, will er auf das Empire State Building raufgehen, weil dort sei der Ort, wo unmöglich noch etwas wahr werden kann. Dort ist der Ort, wo Celia könnte treffen.
Also sie, Celia, ist ja 1900, weiss nicht wann, auch mal noch an dem Ort. Also sie ist auf dem Empire State Building schon gewesen und hat dort gefunden, vielleicht und läuft sich dem Mann noch mal über den Weg.
Und hat dort ihre Grausträhnung Liebe vom Leben gesucht, genau. Mhm. Wie hat ihr das gelesen?
Also man muss vielleicht dazu noch sagen, im echten Leben ist Celia just in dieser Zeit gestorben, als über 70-jährige Frau, wo der Ich-Erzähler den Zeitsprung zurückmacht. Also gleichzeitig ist sie einsam und alt halt im Spital gestorben. Das ist jetzt die Frage, in welchem Jahr, aber wir nehmen da im Jahr 1999.
Ja genau, in dem Zeitpunkt, wo er dort war, oder? Ja.
In dem Zeitpunkt, wo er in 1952 ist, stirbt in 1999 die Frau, die ja dann eben wirklich schon in einem gut betagten Alter ist.
Was natürlich tragisch ist, weil er geht dann wegen dieser Frau in die Stadt zurück und die stirbt dann und fast nach allein, muss allein im Spital. Traurig,
ne? Man wünscht sich ja, dass die sich mal vielleicht per Zufall gleichaltrig treffen würden, oder?
Das wäre dann auf dem Empire State Building.
Genau, die müssten dann ein bisschen das gleiche Alter haben.
Dort müssten etwa dann das gleiche Alter haben.
Ja, aber das würde dort passieren. Also kann das gut kommen? Kann man sich das vorstellen?
Nein, aber das ist das, was man sich am Ende wünscht, natürlich. Aber jetzt an und für sich ist die Geschichte abgeschlossen. Also es ist eigentlich wie relativ so eine runde Sache. Also, ich denke da noch nicht mehr viel.
Jetzt kommt man gerade die Szene von Gabriel Marquez. Sie sehen noch so eine tragische Liebesgeschichte von zwei, die nachher mit über 80 noch zusammenkommen und dann dort die Arme fallen und direkt ins Bett gehen. Also das ist so eine merkwürdige Szene, wo man so ein gemischtes Gefühl hat von irgendwie.
Ja, aber die haben sich 65 Jahre lang gekannt und trotzdem ausgespielt. Also ist ja nicht so.
Gut.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte. Anne, und zu dieser Geschichte, was findest du, der Schluss gelungen? Oder hast du jetzt wenig genau gelesen? Ist der...
Da, Anne, ich glaube, hat müssen schnell Auszeit nehmen. Ich, ja.
Genau, er ist ja mit dem Abteil zugeschaltet. Und ich kann jetzt da leider nicht, ist im Moment nicht da und kann jetzt nicht meine Meinung sagen. Und ich, es ist eine unsinnige Frage, nicht zu fragen. Ah, Eva, wie hat der Anlang das gelesen?
Nein, also ich mag es nicht, für alles Wort zu ergreifen. Er weiß sowieso anders,
ja, meine ich.
Aha,
nein, das ist der Weg zurück. Ah nein. Ah nein, wie hast du den Schluss gelesen?
Der Schluss? Also der Schluss mit dem Tod? Oder
ja, zum Schluss, als er merkt, dass währenddem, dass er in dem Villa Santa ist, dass eben die Celia gestorben ist, und nachher, wo er denkt, ja, jetzt, ich gehe nachher am nächsten Tag, wenn sie an 1000 anfahrt, auf das Empire State Building rauf und dort trifft sie.
Ja, also der Tod war ein bisschen absehbar gewesen, oder? Und der Schluss war ja romantisch gewesen, hat mich jetzt nicht furchtbar bewegt, aber, ja, ich kann jetzt auch nicht viel zu dem Schluss sagen.
Also, mir hat ehrlich gesagt ein bisschen dick aufgedreht. Also, es ist gerade ein bisschen viel Schmalz da zusammengekommen. Und, ja. Also, mir hat es jetzt gerade ein bisschen dick. Und was mir natürlich auch eine Frage, die ich auch gerne euch stellen möchte. Man hat das Gefühl, das Ganze sei jetzt so abgerundet, dass sie jetzt gegessen oder sie ging einen Schritt weitergekommen. Und dann kommt am Schluss noch, dass er jetzt auf das Empire State Building aufgeht. Wäre das einfach die Weiterführung von dem Leiden, von dieser Sehnsucht, oder ist das der Schlusspunkt? Oder, was denkt ihr darüber?
Ja, Schlusspunkt, ich meine, das ist die Lebensgeschichte von diesen zwei Menschen und die wird sie nie in dem Sinn loslassen. Ich denke, so für ihn ist das vielleicht noch, ja gut, das kann man nicht beurteilen. Es sind ja wie so zwei Sachen, auf der einen Seite weiss er, ja, dass sie gestorben ist, auf der anderen Seite ist immer noch so wie die Hoffnung da, alles ist möglich. Also was ja irgendwo sein Traum oder sein, was auch immer das war, ist Zeitreise auch beweist. Es ist ja wie immer so die Hoffnung stirbt zuletzt, oder?
Ja klar, aber mir wird ja irgendwie, mir würde es mir auch gönnen, wenn er irgendwie, also mir hat das Gefühl, dass er wirklich zeichnet und er führt nicht ein sehr erfülltes Leben, einfach verpuppt, oder? Und es wäre mir zu gönnen, wenn er irgendwie noch einen Schritt raus machen und irgendwie noch mehr das Leben hineintreten und vielleicht wieder jemand sich neu verlieben,
also,
oder?
Ich muss erzählen, dass ich glaube, der Schritt nicht zu. Also, er hat ja 25 Jahre nichts gemacht, oder sich nicht darum gesorgt, um etwas Neues zu starten. Ich habe mir das aufgeschrieben, er ist ja jedes Mal gezügelt, er ist ja nach seinem Geburtsort ist er ja mal in ein nächstes gehabt und dann mal nach Madrid und am Schluss New York gelandet. Also er hat ja x-mal die Möglichkeit gehabt, um die Geschichte über Bord zu werfen. Und wieso, dass er jetzt das gerade auf dem Empire State Building oder jetzt am Schluss der Geschichte machen, ist mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es klappt. Er schafft es nicht.
Es ist wie eine Botschaft in diesem Buch, wo irgendwie heisst, die Liebe wird immer, oder die Liebe hat enorme Kraft, oder irgendwie, du nicht lange die Wache trauern, sonst scheiterst, oder...
Nein, die grosse Liebe ist ein Traum. Ein schöner.
Ja, wird wohl so sein.
Ein surrealer vor allem.
Ja gut, okay. Leute, wir kommen zur Schlussrunde, zur berühmt-berüchtigten Schlussrunde von diesem Buch, Das Geheimnis des Goldschmieds. Anna,
gut.
Was gibt es da noch zu sagen?
Ja, also aus meiner Sicht, das Buch hat es nicht ganz in die Top 10 geschafft von meinen liebsten Literaturclub-Büchern. Ich kann es eigentlich empfehlen, ja, vor allem für Leute mit der romantischen und surrealen Ader, was ich nicht immer von mir behaupten kann. Und man soll sich Zeit lassen, das Buch, genau, das ist wichtig. Man soll wirklich jede Seite reinziehen, jede Seite geniessen und das Buch ja nicht unterschätzen.
Das Rezept vom Alain, mit auf den Weg, Eva.
Ja, also, ich würde jetzt gerade jeden mit Hand drücken, glaube ich, wo so ein bisschen sich, wo ich dem zutraue, dass er ein bisschen romantische Ader hat. Unbedingt. Leset das Buch. Alle, leset es.
Und der Robert?
Ja, es ist eine kleine Perle. Gehört jedes gute Bücherregal. Nein, also es ist wirklich ein kleines, schönes Büchlein. Ich habe wirklich Freude gehabt, das zu lesen. es ist teilweise, vielleicht ist die ganze Geschichte so ein bisschen konstruiert, oder es merkt vielleicht ab und zu noch das Gerüst von dieser Geschichte. Aber es tut eigentlich nicht weh. Also, es ist wirklich ein schönes Buch.
Ja, und jetzt hatten wir gerade das Bild gehabt, irgendwie ein Herbst. Ein Herbstabend, leichter Nebel, die Blätter fallen, wir sind in der Bäckeranlage und so goldiges Licht, oder so das spiegelt in dieser feuchteren Umgebung und dann tut man das Buch hier lesen. Aber ich kann es auch an einem anderen Ort, also ich glaube, dort kommen da auch so ein bisschen Herbst, so ein Gefühl von einem schönen, klaren Herbst rauf. Also auch ich würde es weiterempfehlen und ja, ich würde sagen, da sind wir am Ende. Mhm. Wir hören noch ein Stück Musik. Und dann hören wir uns nach einer Sommerpause, hören wir uns wieder.